Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So, und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Ghanem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches Anatomie der Zeit.
Professor Ghanem, herzlich willkommen zu einer weiteren Session zum Thema Anatomie der Zeit, Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben zu Selbstmanagement für Ärztinnen und Ärzte. Unseren Hörerinnen und Hörern müssten Sie eigentlich mittlerweile gut bekannt sein. Sie sind kardiologischer Chefarzt in Hamburg und wir haben schon viele Podcasts mit Ihnen zusammen aufgenommen. Da ging es primär um Ihr Buch, das sehr bemerkenswert ist, wie ich finde. Heute haben wir uns eine weitere Session vorgenommen zum Thema Karriereplanung. Als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich mir gewünscht, ich hätte das gehabt, als ich noch jung war und am Anfang meiner Karriere stand, wenn man das so sagen kann. Und genau, deswegen wollte ich gerne dieses Thema nochmal mit Ihnen besprechen. Wir haben uns ja vorgenommen, 3 Fragen, 3 Antworten, so haben wir das gelabelt. Und deswegen würde ich gerne mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, welche Tipps Sie den jungen Kollegen, die das jetzt gerade hören, aber auch vielleicht den älteren Kollegen natürlich, mit auf den Weg geben können, um herauszufinden, was sie eigentlich möchten, beziehungsweise welchen Karriereweg sie einschlagen sollen?
Ja, ich finde das eine sehr schwierige Frage, Herr Grund. Vielen Dank, dass Sie die stellen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich tatsächlich am Anfang schon eine Idee hatte, wo ich später mal hin will. Es ist trotzdem so, dass ich diese Entscheidung dann im Verlauf der Zeit auch häufig nochmal justieren lassen mussten. Deshalb glaube ich, ist es tatsächlich ambivalent. Auf der einen Seite ist es wichtig, eine Planung zu machen. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch nicht gut und vielleicht sogar lebensfremd, zu viel zu planen und sich vorzunehmen. Deshalb, diese Ambivalenz zieht sich auch jetzt durch meine Antwort. Ich sehe auf der einen Seite einen sehr wichtigen Bestandteil in der Karriereplanung, insbesondere weil wir sehr verschult in die Uni gegangen sind. Also das Humanmedizinstudium ist sehr verschult. Da gab es Dinge abzuhaken und am Ende hat man dann irgendwie sein Examen und die Approbation bekommen. Und das, was danach kommt, das wahre Leben, ist komplett anders. Und deshalb ist es in meinen Augen schon wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Es gibt für mich 2 Ansätze, die ich gerne mit Ihnen teilen würde. Der eine Ansatz ist sehr holistisch. Das ist sozusagen alles ganz vom Ende her zu betrachten. Also beispielsweise, wenn man jetzt Bücher und Statistiken von Sterbenden sich durchliest, was bereuen Sterbende am meisten, wenn sie sterben, dann ist es tatsächlich so, dass sie sagen, ich hätte gerne mehr Mut gehabt, ich hätte gerne weniger gearbeitet, ich hätte gerne bessere Beziehungen geführt. Das heißt, es kann gut sein, dass wenn man das wirklich ganz holistisch sieht, dass man diese Maßnahmenpläne auch runterbricht, nicht nur aufs Sterbebett, sondern auch auf die Zeit vorher, denn dann kann man es noch umändern. Und die andere Betrachtungsweise, das ist sozusagen gar nicht so holistisch, sondern sehr pragmatisch, das ist tatsächlich die Flugebenenlogik. Das heißt, wenn wir hier unten auf der Grasnarbe spazieren und im operativen Geschäft leben, dann sollten wir regelmäßig die Flugebene verändern, beispielsweise einmal im Jahr. Ich mache das klassischerweise so in dieser Weihnachts- und Neujahrszeit, dass man sich Gedanken macht, was war gut in diesem Jahr, wofür bin ich dankbar, was mache ich nächstes Jahr, vielleicht was möchte ich anders machen, aber auch unterjährig, dass man wirklich alle 2-3 Wochen nochmal schaut, was kann ich nächste Woche oder übernächste Woche oder in den nächsten 12 Wochen mir vornehmen und dass man tatsächlich diese Planung dann adjustiert, je nach Flugebene, also einmal im Jahr groß planen, alle 4 bis 6 Wochen etwas kleiner planen. Und ich glaube, dass es sich überhaupt nicht lohnt, viel weiter zu planen als 3 bis 5 Jahre, sondern tatsächlich, wenn man so weit planen will, dann sollte man tatsächlich an sein Sterbebett denken und die Dinge identifizieren, die einem dann wichtig sein werden. Diese Dinge, die sollten tatsächlich jede Woche in unserem Leben vorkommen. Das heißt, wenn ich sage, ich will mutiger sein auf meinem Sterbebett, dann sollte diese Reue jede Woche auch angegangen werden. Und wenn man sagt, ich möchte gerne weniger arbeiten, dann sollte auch das innerhalb der Woche schon bemerkbar gewesen sein.
Ich finde es sehr spannend. In Ihrem Buch haben Sie vorgeschlagen, dass man sozusagen imaginär ans Ende seiner Karriere springen soll oder kann, um sich so ein bisschen vorzustellen, was man sich eigentlich wünscht. Also dieser imaginäre letzte Tag in der Klinik, das fand ich ein ganz tolles Bild. Was meinen Sie damit? Vielleicht können Sie das den Hörerinnen und Hörern nochmal sagen.
Ja, es ist wie so oft tatsächlich auch verbunden mit einer Geschichte. Und ich bin tatsächlich entgeistert gewesen. Also wir alle, Sie, ich, viele der Zuhörer, mutmaße ich einmal, haben ein Bild vor Augen von so einer Art Abschiedsfeier. Ne? Die Kinder sind da, die Ehefrau ist da, es wird ein Blumenstrauß verschenkt, es gibt eine Rede und dann hängt man so seinen Kittel an den Nagel und geht aus der Klinik, ohne dort noch eine Rolle zu spielen. Und 2 Dinge haben tatsächlich so in meiner Laufbahn haben sich eingebrannt. Das eine ist, dass tatsächlich, ich habe auch mehrere Chefwechsel jetzt hinter mir, dass wirklich kein Hahn mehr nach einem kräht, wenn man diese Klinik verlassen hat. Das heißt, diese Position, die man genießt, dieses Privileg eines Oberarztes oder eines Chefarztes, dass man genießt, dass Leute auf einen hören, dass man einen Rat geben darf, dass man Dinge lenken und gestalten darf, ist nicht an die Person gebunden, sondern nur an diese Position. Sobald Sie diesen Kittel abstreifen, sind Sie nur noch dieser Mensch und haben da, wenn Sie sozusagen nicht auch an anderen Facetten gearbeitet haben in Ihrem Leben, überhaupt gar nichts hinterlassen in dieser Klinik. Das war eine Geschichte, die so ein bisschen hängen geblieben ist bei mir, dass man sich da nicht zu wichtig nehmen darf. Und das andere, das ist wahrscheinlich die größere Enttäuschung gewesen, ist, wie man dann abgewirtschaftet werden könnte, wenn man tatsächlich im großen Kreis da steht und möglicherweise der Geschäftsführer, der Chefarztkollege, der ärztliche Direktor überhaupt gar nichts über einen weiß. Es soll eine Abschiedsrede gehalten werden über jemanden, den man gar nicht kannte. Und das ist natürlich sehr bitter, wenn man eigentlich 25 Jahre da gewirkt hat und überhaupt gar nichts hinterlassen hat. Jetzt außer karrieristische Zahlen zu hinterlassen, aber dass einen noch nicht mal die Leute kennen und dass dann da so eine 0815-Rede abgespult wird und die Flasche Wein übergeben. Wenn man das mal erlebt hat, sieht man auch, dass tatsächlich dieser Sprung ans Karriereende tatsächlich hilfreich ist, auch um zu sehen, dass die Karriere allein wahrscheinlich nicht das Nonplusultra ist im Leben.
Aber ich kann mich auch an Chefärzte, an Oberärzte erinnern, die sehr wohl eine persönliche Note hinterlassen haben und die auch Spuren hinterlassen haben bei den Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Also ich denke, also das war das eine, was, also mich hat das genauso bewegt, wie Sie das gerade erzählt haben. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen ein Ansporn, Persönlichkeit zu zeigen auf der Arbeit und durchaus persönliche Bindungen einzugehen und nicht nur den Job als Job zu sehen. Ne? Also es ist ja auch eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit mit einfließen zu lassen in den Job.
Ja, das sehe ich ähnlich. Und ich bin auch froh und glücklich darüber, dass wir sozusagen so diese Kurve kriegen. Denn diese mittlere Frage war ja tatsächlich dann eine Lektion in Demut.
Ja.
Und diese Kurve zu bekommen, dass dieser Funke Hoffnung da ist, dass man mehr hinterlassen kann als reine Fachlichkeit, die lässt einen tatsächlich jeden Morgen gerne zur Arbeit kommen.
Es ist ja so, dass es häufig im Leben anders kommt, als man so denkt. Dass einem viele Sachen passieren, auch wenn man die nicht so richtig geplant hat, ob es jetzt Kinder sind oder andere persönliche Veränderungen. Wie schafft man es trotzdem, angenommen, man hätte jetzt ein Ziel vor Augen, also ein bestimmtes Karriereziel, wie schafft man es trotzdem, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und trotzdem auf Kurs zu bleiben, wie man sagt?
Tja, also es ist tatsächlich so, auch wenn das jetzt so ein bisschen spastisch klingt, so vom Anfang der Unterhaltung, diese Planungssache, das soll gar nicht so spastisch rüberkommen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag immer irgendwelche Dinge notiere und die dann abhaken will. Aber mich hält das zum Beispiel auf Kurs, dass ich beispielsweise, wenn ich zu Jahresbeginn mir Gedanken gemacht habe, okay, diese Facette, die hast du letztes Jahr übertrieben, das ist nicht vorrangig für kommendes Jahr, sondern du möchtest gerne die und die und die Richtung einschlagen, dass man tatsächlich diese Flüge auf höherer Ebene, dass man die nutzt, um auf Kurs zu bleiben, nochmal zurückzublicken und zu gucken, kann ich mit dem, was ich mir vorgenommen habe, Erfüllung finden.
Wir haben uns ja eigentlich auf drei Fragen, drei Antworten geeinigt, aber heute wollte ich Ihnen gerne vielleicht noch so eine kleine provokante Zusatzfrage stellen. Das mit dem Karriere machen aus Ihrer Sicht, das würde mich nochmal interessieren. Muss man immer Karriere machen oder darf man auch einfach nur in Anführungszeichen seinen Job gut machen und das Ganze als Broterwerb betrachten?
Ja, das klingt schon fast so, als ob sozusagen der eine neidisch sein darf auf den anderen. Das ist sozusagen so eine Art, ja, goldenen Weg gibt, nämlich den der Karriere. Also glauben Sie mir, es ist so, dass ich tatsächlich auch den Eindruck habe, dass viele Karrieristen mit großer Wehmut Menschen betrachten, die ihr Leben leben und tatsächlich dass die Arbeit als Broterwerb ansehen. Ich habe den ärztlichen Beruf nur immer so wahrgenommen, dass der uns so viel Freude macht, dass wir da mehr Zeit mit verbringen als andere Menschen und auch lieber Zeit damit verbringen als andere Menschen mit ihrem Job. Und ich glaube, so wird tatsächlich die Sache auch rund und ein Schuh draus, solange uns dieser Job auch Freude macht und uns ein Warum gibt und wir auch gerne zur Arbeit gehen, so lange, glaube ich, ist weder Karriere noch Broterwerb der falsche Weg. Ich glaube, die Dosierung ist tatsächlich eine sehr individuelle Sache, da ist jeder Mensch anders. Aber dass man seinen Job gut machen will, das haben wir, glaube ich, alle gemein. Und das schafft man nicht immer. Schafft man manchmal auch nur mit mehr Arbeit oder auch mit weniger Arbeit.
Vielen Dank für Ihre inspirierenden Antworten. Vielen Dank für diese weitere Session zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit. Und ich freue mich schon auf die nächste Session, Professor Garnim.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.